Herzlich willkommen, hier ist das Info von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Mai 1992.
Und was fest war, das ist lose. Und was grad war, wieder kommt. Irgendein Loch braucht der Mensch doch. Irgendein Loch braucht der Mensch doch.
Soweit unser erster Beitrag in Sachen Wohnungsnot im Dreieckland. Musiziert, das hört ihr ja jeden Abend, wenn das Info beginnt, da spielen wir immer die ersten paar Takte von dem Stück. Musiziert war das Ganze von der Klaus-Lage-Band, was ihr da jeden Abend hört, und den Text, den wir euch jeden Abend vorenthalten. Irgendein Loch braucht der Mensch doch, das ist eine Idee von Wolf Biermann. Das also heute mal ganz ausgespielt. Für die, die regelmäßig bei uns mal reinhören, war jetzt wahrscheinlich klar, dass die nächsten 50 Minuten es Hintergründe zu den Wahlen in irakisch-Kurdistan, in Südkurdistan jetzt zu hören gibt. Heute Mittag haben wir es auch noch vollmundig angekündigt und wussten noch gar nicht, dass die Wahlen nicht stattgefunden haben. Die waren ja seit Monaten immer mal wieder verschoben, aber letztendlich eben auf diesen Zeitraum jetzt Mitte Mai angekündigt gewesen und sind verschoben worden auf den morgigen Dienstag, weil die Tinte, der Farbstoff, der letztendlich zur Markierung der Wahlberechtigten und zur Verhinderung von Doppelwahlen, werden da dann die Finger in so ein Stempelkissen reingedrückt, zur Verhinderung also von Doppelabstimmungen, diese Tinte, die schien nicht dokumentenecht zu sein. Es sei möglich, hatten Kritiker dann angemerkt, dass diese Tinte von Leuten, die eben doch doppelt wählen wollten, entfernt werden könnte mit irgendwelchen chemischen Lösungsmitteln. Deshalb ist jetzt also am gestrigen Sonntag die Wahl in Irakisch-Kurdistan nicht gelaufen. Wir können deshalb jetzt auch nicht über den Ausgang der Wahl berichten. Und insofern ist unser komplettes Info, was wir jetzt von 6 bis 7 hier senden wollten, in sich mehr oder weniger zusammengebrochen. Wir werden deshalb ausführlicher auf das Thema und auf eine Berichterstattung über die Wahlen, die nun eben auf morgen angesetzt sind, auf morgigen Dienstag, berichten am kommenden Donnerstag in der Internationalismus-Sendung von 7 bis 7:30. Morgen im Info vielleicht auch nochmal kurz berichten über das, wie jetzt so der Stand der Dinge dann eben morgen Abend jetzt in 24 Stunden sein wird. Und heute ein paar kurze Hintergründe zur Situation der Kurden und Kurdinnen im Irak bringen, vielleicht auch nochmal 2, 3 Sätze zu dem, was mit der Wahl eigentlich geplant war. Und ansonsten eine Zusammenstellung von verschiedensten Kassetten, die uns zugegangen sind und anderen Beiträgen, die wir euch vielleicht auch schon zum Teil länger mal vorspielen wollten. Mehr oder weniger jetzt eine zusammengestoppelte Sendung. Und ein Beitrag, den möchte ich jetzt gleich als ersten hier euch kurz nur vorlesen. Es ist ein Fax, das uns heute erreicht hat von Rio, dem Rüstungsinformationsbüro, von dem wir schon des Öfteren mal berichtet haben. Die haben schon sehr häufig natürlich, wie wir auch und wie sehr viele kritische Köpfe in diesem Lande, gegen den Jäger 90, dieses militärische Jagdflugzeug, eben sich zu artikuliert. Nun erreichte uns heute diese Presseerklärung aus für den Jäger 90, Schlussverkauf bei Daimler. Das bezieht sich eben darauf, dass es jede Menge Verlautbarungen zurzeit gibt, zum Beispiel auch aus der Harthöhe, also aus Bonn vom Kriegsministerium, dass der Jäger 90 womöglich doch nicht gebaut würde. Natürlich nicht, weil die pazifistischen Gedanken in der Harthöhe sich so sehr durchgesetzt hätten, sondern weil der Anschluss der DDR eben so zu Buch geschlagen hat und die Kohle alle ist. Also im Folgenden kurz diese Presseerklärung vom Rüstungsinformationsbüro. Wir begrüßen, heißt es da, aber wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung von Herrn Verteidigungsminister Rühe, sich gegen eine Beschaffung des Kampfflugzeugs Jäger 90 auszusprechen. In den letzten Wochen hatten 15.000 Menschen mit Postkarten gegen die Beschaffung protestiert. Der Verzicht bedeutet eine Einsparung von 18,5 Milliarden D-Mark Beschaffungskosten. Wir möchten aber auch die 5,7 Milliarden deutsche Entwicklungskosten ins Gedächtnis rufen, die zu 80% an die Daimler-Benz-Tochter DASA gingen. Auch nach dem Aus für den Jäger 90 geht die militärische Technologieentwicklung unkontrolliert weiter. Diese Verschwendung von Steuergeldern halten wir für skandalös. In Zukunft werden wir verstärkt auf die Abläufe und die Finanzierung wehrtechnischer Beschaffung aufmerksam machen, die sich jeder Kontrolle entziehen und einen unseriösen und verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern darstellen. In diesem Zusammenhang fragen wir, wie ist eine Rundfunkmeldung des Südwestfunks am 17. Mai zu verstehen, der zufolge die DASA anbietet, den Stückpreis von Jäger 90 von 135 auf 90 Millionen Mark zu senken? Schlussverkauf bei Daimler? Wie wurde denn vor dieser Verzichtsankündigung kalkuliert? Wir fordern den Gesetzgeber auf, Grundlagen zu schaffen, auf denen Angebote in der wehrtechnischen Beschaffung auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden können. Der Verteidigungsminister hat die Beschaffung eines Jagdflugzeugs für 1998 angekündigt. Wir widersprechen diesem Vorhaben schon heute entschieden. Laut internen Planungen der Harthöhe soll ein neues Jagdflugzeug unter anderem in folgenden Situationen eingesetzt werden. Zur Förderung und Absicherung weltweiter politischer, wirtschaftlicher, militärischer und ökologischer Stabilität und zur Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des Zugangs zu strategischen Rohstoffen. Ah ja, das kennen wir ja seit letztem Frühjahr. Schlusssatz. Wir lehnen die Verwirklichung dieser Ziele, zu deren Durchsetzung ein neues Jagdflugzeug benötigt wird, ab und werden uns weiter für eine friedliche Konfliktlösungswege einsetzen. Soweit also dieses diese Presseerklärung des Rüstungsinformationsbüros zum Thema Jäger 90. Bei Litev hat man sich heute hier in Freiburg bei dieser Rüstungsschmiede eher noch bedeckt gezeigt. Wenn der Jäger 90 nun tatsächlich nicht gebaut wird, würde das auf die hiesige Beschäftigungssituation noch eine Weile dauern, bis sich das also auf hier auswirkt. Darüber hinaus würde ohnehin ja erst in 14 Tagen, und es ist ja wohl tatsächlich so, definitiv entschieden, aber letztendlich scheinen nun nach dieser Erklärung von dem Verteidigungsminister Rühe tatsächlich alles dahingehend sich zu entwickeln, dass der Jäger 90 nun wohl doch nicht gebaut wird. Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Mai 1992.
Ich hoffe sehr schwer, dass euch die Klänge von U2 nicht allzu sehr die Nackenhaare stellen. Ich habe nämlich vor, im Laufe dieser Sendung noch das eine oder andere weitere Stück von dieser Platte, die mir zurzeit ganz gut gefällt, vorzustellen. Ich weiß nicht mehr genau, wann die erschienen ist, aber wohl die letzte, die von U2 auf den Markt gekommen ist. Ich vermute jetzt mal, dass es im letzten Herbst war, als sie erschienen ist. Und das, was ihr gerade eben gehört habt, ist ein Stück, was vielleicht auch sonst in anderen Radios öfters mal zu hören ist. Im Laufe der Sendung vielleicht auch nochmal das ein oder andere. Jetzt gucken wir also mal, euch ein klein bisschen Hintergründe noch so spontan zu vermitteln über die Situation der Kurden und Kurdinnen im Irak. Da sollte ja eben am gestrigen 17. Mai die erste demokratische Wahl in Kurdistan stattfinden. Gerade hier mal ein paar Sätze aus einer Information, die uns von den Grünen zugegangen ist. Die Grünen sind, beziehungsweise die Angelika Beer von den Grünen aus Bonn, ist nach Kurdistan gefahren, zusammen mit noch zwei, drei anderen Leuten, unter anderem auch von Medico International, die die Wahlen beobachten sollen. Das wurde so gewünscht von den Parteien, die sich in irakisch-Kurdistan zur Wahl gestellt haben, dass da eben eine internationale Beobachtergruppe sich dann zur Zeit der Wahlen eben aufhält. Die Wahlen sind, wie gerade eben schon gesagt, vom gestrigen Sonntag auf den morgigen Dienstag verschoben worden. Gewählt werden sollte eine und wird eine Nationalversammlung und ein Präsident dieser Versammlung. Bis in den März hinein reichten die Diskussionen innerhalb der Kurdistan-Front über das Wahlrecht und den Termin. Das Datum war ursprünglich 10.06.92, das Datum 12.06.92, das ist das Ende des UNO-Mandats, übt nämlich Druck auf die Front aus, die Verhältnisse möglichst vorher so gut wie möglich zu klären, und seit Mitte April läuft der Wahlkampf jetzt auf vollen Touren. Da sind verschiedenste Aspekte so mit eingedacht, da gibt es also auch so eine 7% ist es da Hürde, so wie bei uns eben diese 5%-Klausel. Allerdings ist die dahingehend modifiziert, dass die Minderheiten, beispielsweise die Assyrer, dass die auf jeden Fall auch mit geringerer Wahlprozentquote auf jeden Fall reinkommen. Dann schreiben die uns noch, dass das Parlament wird wie früher schon in Erbil seinen Sitz haben. Dann gibt es verschiedene befreite Gebiete, in denen überhaupt noch nur gewählt werden wird. Dazu gehen wir später noch mal ein bisschen ausführlicher in dem Interview ein und wollen jetzt aber erstmal aus einem Buch, das ich euch übrigens empfehlen könnte, das heißt Völkermord an den Kurden, das ist eine Dokumentation der Gesellschaft für bedrohte Völker, ist bei Luchterhand erschienen, ich sage es zum Schluss dann auch nochmal, das ist geschrieben worden von dem Tilman Zülch. Aus dem Buch ein paar Sätze vorstellen, die vielleicht zur Orientierung ganz geeignet sein könnten. Es gibt gut 16 Millionen Einwohner im Irak, die leben auf einer Fläche, das kann man sich schlecht vorstellen, aber ich sage es trotzdem mal, von etwa 400.000 Kilometern. Ein Sechstel wird zu irakisch-Kurdistan im überwiegend gebirgigen Norden des Landes gerechnet. Dort lebten vor der Fluchtwelle nach dem Zweiten Golfkrieg rund 4,5 Millionen Kurden und nicht-muslimische Jeside, sowie rund 400.000 aramäisch sprechende christliche Assyrer und 300.000 türkisch sprechende Turkmenen. Die sogenannte autonome Region Kurdistan bilden die kurdischen Provinzen Süleymaniye, Erbil und Dohuk mit gut 37.000 Quadratkilometern. Zu ihrem Gebiet rechnen die Kurden außerdem die Provinz Kirkuk, aus der sie wegen der reichen Erdölfunde größtenteils zwangsumgesiedelt wurden. Die Provinzen Ninive und der Hauptstadt Mosul sowie Diyala und Wasit sind zum Teil ebenfalls von Kurden bewohnt. Und in der Landeshauptstadt Bagdad mit gut 3 Millionen Einwohnern leben nach kurdischen Darstellungen vor dem Krieg über 300.000, also etwa ein Zehntel Kurden. Östlich von Bagdad zieht sich ein von Kurden bewohnter Streifen von Kanakin bis etwa Mandali.
Unter der Bedingung, den Kurden nationale Rechte zu gewähren, wurde der Irak 1932 aus britischer Mandatshoheit in den Völkerbund aufgenommen und als Staat anerkannt. Nach dem Sturz der Monarchie 1958 war Kurdistan in einem permanenten Aufstand gegen die jeweiligen Regierungen und Machthaber. Erst 1970 unter dem Staatspräsidenten und Revolutionsratsvorsitzenden Ahmad Hassan al-Bakr gab es auf Druck der Kurden für sie eine Verfassungsänderung. Kurdisch wurde als zweite Amtssprache in Kurdistan anerkannt und die Kurden als Volksgruppe im Staat bestätigt. Verhandlungen zwischen den Kurdenführern der Demokratischen Partei Kurdistans, DPK, unter Leitung von Mustafa Barzani und der regierenden arabisch-sozialistischen Baath-Partei, ASBP, scheiterten vor allem an Banabarismus der Baath-Regierung und deren wirtschaftlichen Interessen im kurdischen Erdölgebiet um Kirkuk. Ein von Bagdad eingesetzter kurdischer Vizepräsident und die Scheinautonomie eines Teils von Irakisch-Kurdistan 1974 konnten die Region nicht befriedigen. Es kam noch im gleichen Jahr zu einem neuen Kurdenaufstand. Dessen ungeachtet berief die irakische Zentralregierung regierungstreue Kurden in ihre Gremien. Der Verfassung und dem Gesetz nach ist seitdem für die Kurden eine kulturelle und administrative Autonomie festgeschrieben. Diktator Saddam Hussein, seit 1971 an der Macht, räumte ihnen jedoch keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die Staatsführung ein. Eine endgültige Grenzfestlegung des Kurdengebietes fand bisher nicht statt. Sie war im Autonomiegesetz durch eine Volksbefragung vorgesehen. Im 1980 begonnenen ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak wurden 1987-88 rund 13.000 Kurden und 2.000 assyrische Christen vom irakischen Militär durch Giftgas getötet.
Die Bilanz der Verfolgung und Unterdrückung im Irak: bis 1990 flohen 370.000 Kurden in den Iran, unter ihnen etwa 200.000 Fail-Kurden, die seit Beginn der 70er Jahre in den Iran ausgewiesen wurden und vor allem in den irakischen Städten ansässig waren. 70.000 flohen in die Türkei und 10.000 in westliche Länder. 5.000 kurdische Dörfer und Siedlungen wurden dem Erdboden gleichgemacht, viele Kurden und Assyrer wurden deportiert und in Massenlager, sogenannte Modelldörfer, zwangsumgesiedelt. Mit der Zerstörung vieler Moscheen und fast 100 christlicher Kirchen und Klöster sowie über 1.000 Schulen wurde der kurdischen Kultur schwerster Schaden zugefügt. Viele dörfliche Krankenhäuser und Sanitätsstationen sowie zahlreiche andere kurdische Einrichtungen wurden geschlossen, zerbombt, abgerissen oder für Kurden gesperrt. Nach Beendigung des zweiten Golfkrieges im Frühjahr 1991 flohen über 2 Millionen Kurden aus dem Land. Davon wiederum wurden mit fast 2 Millionen die größte Gruppe in den Iran und auf dem Weg dorthin 750.000 suchten im türkisch-irakischen Grenzgebiet Schutz.
Trotz politischer Gegensätze sind sich die beiden kurdischen politischen Hauptströmungen in der Autonomieforderung mit den 5 kleineren kurdischen Parteien und der Vertretung der assyrischen Christen einig. Die Patriotische Union Kurdistan, DPK, mit ihrem Führer Talabani und die DPK von Massoud Barzani bestehen auf einer Einbeziehung aller kurdischen Provinzen in eine tatsächliche Autonomie. Dazu gehört der Wiederaufbau und Ausbau der kurdischen Verwaltung, Schulen und kurdischen Massenmedien sowie die Aufstellung eigener Truppen und Polizei.
Vor dem Ausgang einer Wahl konkreter annehmen zu können, wer die Wahl letztendlich gewinnen wird, zumal in der Region oder in einem Gebiet oder eben jetzt in Südkurdistan, wo Wahlen nicht so turnusmäßig stattfinden wie jetzt hier, ist natürlich sehr schwierig. Trotzdem gibt es Vermutungen, welche Teilgruppe, sagen wir mal, dieser Kurdistan-Front wohl wie abschneiden würde und wer wahrscheinlich die Nase relativ weit vorne hat. Die KDP, die wir gerade eben schon erwähnt haben, steht da auch relativ aussichtsreichen Posten. Die Angelika Bär, von der wir gerade eben berichtet haben, die uns dieses Fax hier geschickt hat, schreibt, die KDP wollen die eingefrorenen Verhandlungen mit der irakischen Zentralregierung wieder aufnehmen. Autonomie sei nur durch die Verhandlungen zu erreichen. Weiter wolle sie nicht gehen. So also die Position der KDP. Die Führung der KDP liegt bei Massoud Barzani, von dem wir gerade eben ja schon des Öfteren gesprochen haben. Von ihm wollen wir auch nochmal kurz aus diesem Buch, aus dem wir gerade eben schon gelesen haben, nochmal kurz ein paar Zeilen vorstellen oder über ihn. Da ist ein Porträt von Tilman Zülch geschrieben über Massoud Barzani, der eben einen relativ aussichtsreichen Posten hat, diese Wahlen zu gewinnen. Und dann wäre er eben in dieser Nationalversammlung, die dann gewählt werden wird, morgen Präsident dieser Versammlung. Deshalb mal noch ein paar Worte zu Massoud Barzani.
Massoud Barzani. Seine erste Europareise vor 5 Jahren endete bereits in Wien. Iraks barbarischer Führer Saddam Hussein hatte einen Meuchelmörder auf den bekanntesten kurdischen Politiker angesetzt. Massoud Barzani entkam nur leicht verletzt. Eine Reihe anderer Repräsentanten der kurdischen und irakischen Opposition hatten weniger Glück. Sie waren in London, Paris, New York, Khartoum, Beirut oder Sana'a Saddams Mordkommandos zum Opfer gefallen. Auch mit seinem Deutschlandbesuch im Mai 1989 ging der Sohn des legendären Kurdenführers Mustafa Barzani, der nach dem Tode des Vaters im nordamerikanischen Exil am 2. März 1979 zum Präsidenten der Demokratischen Partei Kurdistans des Iraks, DPK, gewählt wurde, ein hohes Risiko ein. Doch dieses Mal ließ Iraks Diktator weder schießen noch bomben oder vergiften. Es mag sein, dass seine bundesdeutschen Geschäftspartner, mit deren Hilfe Saddam in den letzten Jahren Industrien für Giftgas, biologische Waffen und Raketen hatte aufbauen können, auf dieser für die politischen Gepflogenheiten des Irak ungewöhnlichen Zurückhaltung bestanden. In Bonn hatte die Gesellschaft für bedrohte Völker Gespräche mit Politikern, Parlamentariern, Bundestagsausschüssen, den beiden Kirchen und Hilfswerken für Barzani vermittelt. Nach der Zerschlagung des von den Peshmerga der Demokratischen Partei Kurdistans geführten Widerstands im Norden des irakischen Kurdistan durch die Anwendung von Giftgas ist das kurdische Volk des Nordirak, wie die dort lebende christlich-assyrische Minderheit, der Baath-Diktatur auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert.
Im April 1989 hat der Irak die Zwangsumsiedlung der Kurden und Kurdinnen wieder aufgenommen. Nach der Zerstörung von über 5000 kurdischen Siedlungen sollen jetzt weitere 250.000 Kurden aus ihren Heimatdörfern und Städten in 22 neu gebaute Internierungszentren deportiert werden. Arabische Siedler aus Ägypten und dem Südirak sollen an die Stelle der Vertriebenen treten. Der Präsident der Demokratischen Partei Kurdistans spricht von schleichendem Völkermord. Nach den Giftgasangriffen, denen 15.000 Kurden zum Opfer fielen, nach den Massenerschießungen der verletzten Opfer durch irakische Truppen im vergangenen Spätsommer, sei das Schicksal von Zehntausenden Landsleuten ungeklärt. Allein 8.000 Angehörige seines eigenen Stammes seien seit 1983 spurlos verschwunden. Unzählige Kurden sind heute inhaftiert, unerträgliche Haftbedingungen oder der Folter ausgesetzt. Die wirkliche Zahl der Hinrichtungen ist unbekannt.
Welches Verständnis findet der Kurdenführer in Bonn? Die Bundesrepublik ist das Land, aus dem das Giftgas kam, in dem aber auch 400.000 Kurden ansässig geworden sind. Trotz der erschreckenden Menschenrechtssituation in Kurdistan weiß Barzani, dass gegenwärtig kaum einer seiner Gesprächspartner dramatische Schritte für die Kurden unternehmen wird oder unternehmen kann. Der kurdische Politiker, den man nach deutschen Maßstäben als Sozialdemokraten bezeichnen könnte und den die Gespräche mit dem SPD-Vorstand, dem nordrhein-westfälischen Innenminister und Kurdenfreund Schnur sowie dem damaligen Grünen MDP Schili besonders bewegen, setzt auf langfristige Kontakte zu Parteien, Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerken in Europa. Er spricht auch für die Kurdistan-Front Irak, der sich die bisher schärfste Rivalin der DPK, die Patriotische Union Kurdistan, PUK, sowie die drei kleinen kurdischen Parteien angeschlossen haben. Barzani gilt als Integrationsfigur dieser Front. Seine Fähigkeit, Fragen zu stellen, zuzuhören, die Leiden seines Volkes plastisch darzustellen, nehmen für ihn ein. Er wirkt als überzeugender Anwalt seines kurdischen Volkes, dem man abnimmt, dass er unter den Verfolgungen seiner Landsleute leidet.
Auch wenn die Leidenszeit der irakischen Kurden und Kurdinnen unter der unmenschlichen Baath-Diktatur schon 2 Jahrzehnte andauert, setzt Barzani darauf, dass auch das barbarische Regime Saddam Husseins eines Tages fällt. Autonomie für Kurdistan, Demokratie für den Irak, diesen Zielen hat Barzani sein Leben gewidmet. Wie sein Vater, dessen Bewegung 1975 nach 14 Jahren Widerstand Opfer des von den USA arrangierten Agreements zwischen den Diktaturen des Irak und des Iran geworden war. Vielleicht kann der Sohn realisieren, was dem Vater versagt blieb. Musik von der Gruppe U2.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Mai 1992.
Jetzt wollen wir noch mal ein letztes Mal noch mal unseren Blick nach Südkurdistan richten. Und zwar möchte ich gerade noch mal ganz kurz vorstellen, was es an hauptsächlichen Parteien, die in dieser Kurdistan-Front, die sich eben als Zusammenschluss verschiedener Parteien darstellt und zur Wahl stellt, was da drin enthalten ist, er da mitmacht. Zum Beispiel eben diese KDP unter Massoud Barzani, die wir gerade eben kurz skizziert haben, dann eben die PUK, da ist Yelay Talabani derjenige, welcher, dann gibt es die KDPD, die Volksdemokratische Partei Kurdistan, die sich als linker Flügel von der KDP abgetrennt hat unter der Führung von Sami Abdurrahman. Es gibt eine neue sozialistische Partei aus den verschiedenen Frontparteien, Sozialistische Partei Kurdistans, nennt die sich jetzt, hat sich umbenannt. Dann die Partei der Werktätigen, die Assyrische Demokratische Bewegung. Also es ist schon ein insgesamt, sagen wir, eher progressives Spektrum, was sich unter dieser Kurdistan-Front zusammengeschlossen hat. Dann die Islamisten, die sind nicht in der Front angeschlossen. Die kandidieren als wohl, wenn man jetzt die Front als eine Kraft sieht, als eine zweite wohl recht starke Kraft. Dann gibt es noch eine konservative Partei, die ist unter dem Einfluss der Engländer gegründet worden, sowie eine Liste von verschiedenen Unabhängigen. Ich möchte euch jetzt nochmal zum Abschluss, bevor wir dann auf andere Themen nochmal zu sprechen kommen, zum Abschluss unseres Beitrags hier zu Kurdistan nochmal ganz kurz einen Einblick in oder einen kleinen Ausschnitt vorspielen aus einem Beitrag, der letzten Samstag schon mal bei Radio International zu hören war, der vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar Sachen verdeutlichen kann. Hören wir vielleicht einfach noch mal kurz rein.
Ja, zunächst mal muss man ja noch sagen, dass auch absichtlich seitens der irakischen Regierung auch die letzten Reste einer Infrastruktur aus diesem Gebiet praktisch rausgezogen worden sind.
Ja, ich glaube, ich muss da nochmal ganz kurz reingehen, einfach noch euch ein bisschen besser den Sprung in den Beitrag rein verhelfen. Ich dachte, er würde etwas anmoderierter beginnen. Da geht es jetzt einfach in den nächsten 2-3 Minuten darum, dass eben diese Wahlen insgesamt in befreiten Gebieten stattfinden. Das heißt, so wie ich am Anfang der Sendung schon mal kurz geschildert habe, eben in Gebieten, auf die das Regime unter Saddam Hussein eben keinen direkten Zugriff hat, dadurch, dass eben ausländische Militärs da eine Unabhängigkeit zumindest von eben ihm ermöglichen. Und auch nur in diesen befreiten Gebieten können jetzt diese Wahlen nach hiesigen westlichen freiheitlichen Vorstellungen, das was man hier eben drunter versteht, stattfinden. Und jetzt hier im nächsten einfach ein paar Eindrücke, wer in diesen Gebieten eine politische Macht hat und wie in diesen Gebieten eben die Situation insgesamt ist.
Es hat ja immer noch Mediziner gegeben, es hat immer noch Lehrer gegeben, Verwaltungsbeamte dergleichen mehr, die gibt es seit Monaten nicht mehr, beziehungsweise sie werden nicht mehr bezahlt. Und infolgedessen ist so seit dem letzten November, Dezember diese kurdische Region sozusagen tatsächlich völlig auf sich selbst gestellt. Und es war mit Sicherheit ein wahnsinniges Problem und ist auch noch eins für diese Kurdistan-Front, die sich ja gebildet hatte aus allen älteren kurdischen Parteien, die in dem Gebiet gearbeitet haben. Und es haben sich erstmal sehr positive Ansätze gegeben, jedenfalls so aus meiner Sicht. Man trifft auf verschiedene Aufbauorganisationen, in denen sich engagierte Architekten, Ingenieure zusammengeschlossen haben und versuchen jetzt sowas wie Elektrifizierung, Wasserversorgung wieder einigermaßen hinzukriegen. Unter all diesen Schwierigkeiten, die jetzt vielleicht schon deutlich geworden sind. Ansonsten gibt es so kleine gewählte Dorfräte, Stadträte, wenn man so sagen will, alle ursprünglich gestellt von der Kurdistan-Front und dann in einzelnen Fällen gewählt. Aber im Großen und Ganzen sagen alle politischen Gruppierungen, die dort arbeiten, dass sie auf die Parlamentswahlen setzen, die ja jetzt am 19. Mai, denke ich, auch tatsächlich stattfinden. Und sie damit versuchen dann auch tatsächlich die politische Arbeit so systematisch anzugehen, wie das erforderlich sein wird. Aber um es zusammenzufassen, die Macht jetzt, wie du dich ausdrückst, liegt bei der Kurdistan-Front und bei den Peschmergas der Kurdistan-Front. Das ganze kurdische Gebiet wird kontrolliert, wird sehr genau kontrolliert. Das scheint einem als Reisenden manchmal überflüssig zu sein. Man kommt alle 10, 20 Kilometer an Peschmerga-Posten, die auch fragen, wer man ist, wo man hinfährt. Es hat sich aber als sehr wichtig herausgestellt während der Nevros-Feste, wo schon versucht worden ist, seitens der irakischen Regierung auch Agenten einzuschleusen. Und das hat man sehr wirksam verhindert durch diese Kontrollen.
Gab es irgendwelche Reaktionen auf die Nevros-Ereignisse in Türkisch-Kurdistan? Oder, also du warst ja etwas später dort, ja. Ist dir da irgendwie noch was zu Ohren gekommen?
Ja, also gehört habe ich schon davon und ich habe selber oft danach gefragt, natürlich. Wenn ich danach gefragt habe, hat man an und für sich auch immer so die Solidarität betont, aber wenn ich andere gefragt habe, die seit langer Zeit jetzt dort unten in dem Gebiet arbeiten, also von Ärzte ohne Grenzen oder in dem Fall vor allen Dingen von Medico International, dann ist doch sehr deutlich geworden, dass es lediglich zwei kleinere kurdische Parteien gegeben hat, die auf diesen Nevros-Festen zur Solidarität aufgerufen haben, in einem Fall sogar dazu aufgerufen haben, dass Peschmerga-Einheiten die Grenze überschreiten sollen, um die Bevölkerung in Silopi, Cizre, Şırnak zu unterstützen. Ansonsten hat es keine Reaktion gegeben, sagen jedenfalls die, die dort unten arbeiten. Und sie ist auch seitens der größeren Parteien, also der Demokratischen Partei Basanis oder der Patriotischen Union Talabanis, immer mir gegenüber auch nur sehr undeutlich durchgekommen. Ich denke, dass da sehr viel auch auf eine Art Diplomatie gesetzt wird, die mir nicht unbedingt gefällt, weil ja die türkisch-irakische Grenze jetzt fast der einzige Weg ist, über den noch Hilfsgüter in dieses Gebiet kommen. Und da wird dann in solchen Verlautbarungen sehr viel Rücksicht darauf genommen, zwar mehr, als ich das eigentlich oft nachvollziehen kann.
Wie sehen eigentlich die Leute in dem Gebiet überhaupt diese Diplomatie, also die Verhandlungen, Versuche, muss man sagen, mit Bagdad? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel, als die Bilder um die Welt gingen, dass Talabani Saddam Hussein geküsst hat, also irakisch-kurdische Studenten völlig entrüstet waren und sich desolidarisiert haben von ihm. Mhm. Wie sehen eigentlich so die Leute das? Sehen sie das als Notwendigkeit oder eher nicht? Oder wie?
Mhm. Eine vielleicht nicht ganz genaue Antwort, weil du musst wissen, dass ich ja selber kein Sorani spreche, also der kurdische Dialekt dort. Und infolgedessen war ich schon immer auf Dolmetscher angewiesen. Und damit wären manche Informationen natürlich ungenauer. Aber die Reaktion auf diese Fragen war eigentlich immer, dass es keine Verhandlungen mehr geben wird. Wir wollen keine Verhandlungen mehr. Wir sind da nicht weitergekommen. Wir bauen unser eigenes Kurdistan auf. Und leider muss ich sagen, in der Frage dann eine ganz große Hoffnung gesetzt auf die westlichen Industrienationen, wo mir immer wieder gesagt worden ist, die helfen uns jetzt. Sie haben es endlich gesehen, wie es uns geht. Sie haben das Problem erkannt. Sie werden uns nicht mehr im Stich lassen. Und deshalb braucht es auch keine Verhandlungen mehr mit Bagdad, weil man jetzt genug Stärke entwickeln kann mit dieser erhofften Solidarität. Wobei ich natürlich immer auch kritische Anmerkungen dazu gemacht habe, jeweils mit der Antwort, wir sehen das vielleicht schon auch, aber uns bleibt fast nichts anderes übrig, als auf diese Solidarität zu setzen. Gut.
Gibt es noch etwas, was du noch gerne darüber sagen möchtest?
Na, vielleicht noch ein Satz zu den Wahlen nächste Woche. Mein erster Eindruck, wie ich durch ein wirklich völlig zerstörtes Gebiet gefahren bin. Und das ist eine Zerstörung, die ich mir vorher nie vorstellen konnte. Keine Zerstörung durch Bomben, weil es dort ja keine Kriegsschäden an sich gibt, sondern durch eine Landschaft gesprengter Häuser. Da konnte ich mir selber gar nicht vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Jetzt Wahlen in dem Gebiet und tatsächlich Aufbau von funktionierenden politischen Strukturen. Ich musste erleben, dass die Vorbereitungen zu diesen Wahlen mit einer ganz ungeheuren Sorgfalt durchgeführt worden sind, weil ich zufällig Zeuge geworden bin einer Volkszählung im Vorfeld der Wahlen in größeren Orten, in dieser nördlichen Region bei Rania. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, wo praktisch die Lehrer der Stadt ausgezogen sind, Ausgangssperre verhängt worden war, die sehr gut kontrolliert worden ist, bis auf das letzte Auto, was den Ort praktisch dann verlassen wollte oder in den Ort einfahren wollte. Und man hat dann sehr, sehr ausführliche Listen angelegt, um die Durchführung der Wahl auch gut über die Bühne zu bringen.
Tja, und dazu hat es eben dann nicht gereicht. Diese Wahlen konnten deshalb nicht stattfinden, weil zusätzlich zu dem, was gerade eben geschildert wurde, noch eine Prozedur durchgeführt wurde, nach der diejenigen, die bereits gewählt haben, ihren Finger in so eine Art Stempelkissen reindrücken, dadurch dann eben eine bestimmte Färbung an diesen Daumen oder was eintritt, und wer dann eben zur Wahl kommt, muss eben vorweisen, dass er noch nicht gewählt und deswegen noch keinen verfärbten Daumen hat. Nun gab es Kritik, dass diese Farbe nicht dokumentenecht sei, dass man die mit irgendwelchen chemischen Tricks wieder entfernen könnte, und deshalb konnten gestern die Wahlen im irakisch besetzten Südkurdistan nicht stattfinden. Irgendwelche Chemiker oder Chemikerinnen haben nun irgendeine neue Farbe erfunden oder entwickelt oder aufgetan, mit Hilfe derer morgen dieses Problem aus der Welt geschafft werden soll. Und so wie es aussieht, sollen diese Wahlen nun also am morgigen Dienstag stattfinden.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Love the higher love.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Mai 1992.
Machen wir zum Schluss des heutigen Infos nochmal einen kleinen Sprung und bewegen uns von Südkurdistan nach Berlin. Zum einen gibt es dort doch die ein oder andere soziale Bewegung, um die soll es im nächsten Beitrag jetzt inhaltlich gehen. Und zum anderen gibt es da eine Radioinitiative, die uns hier Radio Dreieckland gar nicht so wenig verwandt ist. Das ist das Basisradio Berlin. Da sind auch zwei, drei Leute, die früher mal hier bei uns dabei waren, mittlerweile umgezogen sind, auch dabei, die versuchen, Gelder locker zu machen, einen Freundeskreis zu gründen, Mitglieder zu finden, die eben auch ein freies Radio dort, das sich eben nicht über Werbung finanziert und das ihr recht zahlreich, aber immer noch viel zu wenig zahlreich hier ja auch ermöglicht. Kleiner Wink nochmal, vielleicht doch hier auch bei uns einzusteigen. Diese Leute also in Berlin, die machen derzeit eben nicht nur im Anträge stellen und politisch sich mit irgendwelchen Medienzuständigen zu kloppen, eben auch ein bisschen praktische Arbeit zu machen, machen die erstmal die ein oder andere Kassette und haben zum Beispiel gerade heute ein Päckel an uns, an Radio Dreieckland geschickt und zur Situation eben in Berlin und zu dem, was dort vielleicht von unten gegen Umstrukturierungsideen, vielleicht auch Olympia oder eben auch No Olympia geschehen soll. Hierzu jetzt unser nächster Beitrag.
Bessere Zeiten für Obdachlose und Arme. Schön wär's. Im neuen großen Berlin aber läuft der Hase anders. Das Prinzip heißt Umstrukturierung und funktioniert wie folgt. Durch Mieterhöhungen, Luxussanierungen und Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen werden einkommensschwächere Schichten und kleine Läden aus den Innenstadtbereichen verdrängt. Sie machen Platz für die Gewinner der Zweidrittelgesellschaft und ihre glitzernden Konsumpaläste. Ein Instrument für die rasche Verwirklichung der Planungen ist die mögliche Olympia-Austragung im Jahr 2000. Wir haben nicht veröffentlichte Pläne für ein Gebiet an der Leninallee genau unter die Lupe genommen.
In den vergangenen Wochen war viel zur Diskussion um eine mögliche Olympiade in Berlin im Jahr 2000 in den verschiedenen Medien zu hören und zu lesen gewesen. Unterschiedliche Gruppen nutzten die Anwesenheit einer hochrangigen Delegation des Internationalen Olympischen Komitees vom 16. bis 20. September, um der teuer inszenierten Jubelpropaganda sowohl kritische Gegeninformationen als auch praktische Aktionen entgegenzusetzen.
Dabei wurde unter anderem auf die möglichen sozialen Auswirkungen der geplanten Olympiabauten hingewiesen, wie zum Beispiel die zu erwartende Zerstörung billigen Wohnraums und Juppisierung einzelner Kieze, vor allem in Ost-Berlin, die steigenden Lebenshaltungskosten und die negativen ökologischen Folgen.
Diese allgemeine Kritik ist weitgehend bekannt. Deshalb will dieser Beitrag sich mit den konkreten Plänen zu einem Standort auseinandersetzen. Es handelt sich dabei um das Gebiet Leninallee, Dimitrov, Arthur Becker, Storkower und Elnenaer Straße an der Grenze der Stadtteile Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Lichtenberg.
Bis ihr nun die Stadtpläne herausgeholt und dieses Gebiet darauf gefunden habt, kommt etwas Musik von der LP 101 Songs About Sport von Sport Chestra, einer LP, die sich kritisch mit Sport und dem Ganzen drumherum beschäftigt.
Number 97, It's a Man's Game.
Talking, 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 never shut his face.
Die offizielle, mehr oder weniger geheim gehaltene Studie zum Standortkonzept für Schwimmhalle und Radrennbahn schlägt 4 verschiedene Alternativen vor, die sich alle in dem oben genannten Gebiet in Ost-Berlin befinden. Empfohlen wird folgende Alternative.
Die beiden Sportarenen sollen nebeneinander zwischen Fritz-Riedel-Straße und dem S-Bahn-Graben gebaut werden, wobei ein Kühlhaus mit 400 Arbeitsplätzen verschwinden würde. Daneben soll direkt an der Leninallee, um private Investoren anzulocken, ein sogenanntes Dienstleistungs-Poly-Zentrum errichtet werden. Hinter diesem Zungenbrecher verbirgt sich ein riesiger hochmoderner Komplex mit Hotels, Restaurants und Einzelhandelsläden von der allernobelsten Sorte für Leute mit sehr dicken Brieftaschen. Diese wohnen bislang nicht in diesem Kiez, zumindest noch nicht.
Das soll sich jedoch ändern, wie Mensch auch den Entwicklungsplänen des Senats für diese Gegend unschwer entnehmen kann. Die Sportstätten sollen, wie es auch die Olympiastudie formuliert, in diese Pläne integriert werden. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Olympia nur eines der Instrumente werden soll, um die Pläne für eine folgenreiche Umstrukturierung Berlins in die Tat umzusetzen.
Danach müsste sich auch eine Gegenstrategie von uns ausrichten. Sie sollte Teil der vielfältigen Aktionen gegen die Umstrukturierung sein, die gerade auch Ost-Berlin sehr stark betreffen würde. Unter anderem wäre eine Aufklärungsarbeit bei der betroffenen Bevölkerung vor Ort mit der Perspektive eines breiten Aktionsbündnisses dringend notwendig, denn die beiden Sportarenen müssen bis zur Entscheidung über die Vergabe der Olympischen Spiele 1993 zumindest in Bau sein.
Um die konkreten Entwicklungspläne des Senats für den angesprochenen Gesamtbereich geht's nach dem nächsten Lied.
Nummer 30, Mountain Biking.
Ja, soweit vielleicht mal dieser Ausschnitt aus der Kassette, die uns aus Berlin heute erreicht hat, vom Basisradio Berlin, einer Initiative, die sich für ein freies Radio in Berlin einsetzt. Vielleicht habt ihr sowas im Hinterkopf, da war doch schon mal was, da ist doch irgendwie was. Da gab es tatsächlich mal Radio 100, die hatten relativ ähnlich, Betonung auf relativ, wie wir hier bei Radio Dreikland angefangen, meinten dann aber irgendwann Werbung einführen zu müssen, sind da auch irgendwo letztendlich dazu gezwungen worden, weil die juristischen Rahmenbedingungen etwas anders waren als hier, haben dann aber sehr schnell so ein halb professionell journalistisches Teil gefahren, das dann aber letztendlich so schlecht nur noch in der Bewegung, sofern es die auch in Berlin eben dann noch gab, verankert war, dass ihre Finanzmisere sie zu immer mehr Werbungsanteilen gezwungen hat, diese Werbungsanteile aber dann doch nicht gereicht haben, um den sehr hohen Anteil von oder den hohen Haushalt von Radio 100 eben dann zu finanzieren. Dann gab es da eine relativ schmutzige Geschichte um den Geschäftsführer von dieser Firma Radio 100, was es dann zum Schluss wirklich nur noch war, und letztendlich sind sie jetzt dann weg vom Fenster. Nun gibt es verschiedene Initiativen, eine davon ist dieses Basisradio Berlin, etwas Neues eben aufzuziehen, was eher in eine Richtung wie hier bei uns bei Radio Dreieckland gehen könnte, und von denen war jetzt eben auch dieser kleine Beitrag, der wäre noch ein bisschen weitergegangen, aber es geht jetzt gleich weiter hier mit der Sendung aus Emding, und deshalb gehen wir an der Stelle jetzt einfach mal raus, vielleicht werden wir auch mal ausführlich auf die Sanierungs- und Umstrukturierungspläne der geplanten deutschen Hauptstadt noch eingehen. Ja, bleibt uns noch ein kleiner Rückblick auf zwei Dinge, die ich schon angekündigt hatte, die ich zum Schluss der Sendung nochmal erwähnen möchte für diejenigen von euch, die dieses wirklich ganz empfehlenswerte Buch Völkermord an den Kurden, aus dem wir vorhin jetzt zitiert haben, sich vielleicht mal angucken wollen. Das ist eine Dokumentation der Gesellschaft für bedrohte Völker, ist erschienen bei der Sammlung Luchterhand, Flugschrift 2 übertitelt, ist herausgegeben von Tilman Zülch und ist nach meiner Einschätzung irgendwie ganz empfehlenswert, weil auf einem recht komprimierten Rahmen doch so die wichtigsten Dinge über die Situation und die Geschichte der Kurden und Kurdinnen dargestellt werden. Das ist ein kleines Taschenbuch, hat 126 Seiten, kostet 10 Mark. Dann könnte ich euch noch sagen, dass der Mensch, der zum Schluss sich zur Situation in Kurdistan in dem Telefoninterview geäußert hat, das war Haki Seiler, er ist Lehrer aus Regensburg, ist schon seit Jahren in der Solidaritätsbewegung aktiv, war auch in Kurdistan, hat dort außer Eindrücken auch ganz greifbare Bilder mitgebracht. Und für diejenigen von euch und vielleicht auch denjenigen, der vorhin angerufen hat und gefragt hat, wer das denn sei, sei vielleicht empfohlen, am 27. Mai nach Hinterzarten zu fahren. Da wird nämlich Haki Seiler anwesend sein und in einem Dia-Vortrag das ein oder andere Interessante aus Kurdistan über Kurdistan berichten können. Soweit also das heutige kurz über das Knie gebrochene Info, das eigentlich hätte ganz anders werden sollen.